Manchmal wirkt es, als seien Gottes Wege mit uns lang, mühsam und voller Umwege. Israel stand nach Jahrhunderten in Ägypten und Jahrzehnten in der Wüste vor dem Land der Verheißung, und doch war noch keine Handbreit Boden in Besitz genommen. Gleichzeitig bereitet Gott in Jericho heimlich eine Frau vor, die nach allen Maßstäben keine Chance bei ihm haben dürfte, Rahab, eine kananäische Hure. Während Israel als Ganzes bereit wird, das Land einzunehmen, arbeitet Gott im Verborgenen an einem einzelnen Herzen. In dieser Spannung zwischen einem vorbereiteten Volk und einer überraschenden Glaubensgeschichte leuchten zentrale Wahrheiten über Gottes Erbe, über wahren Glauben und über seine rettende Gnade für ganze Häuser. Ein bereitetes Volk und das gute Land. Bevor Israel überhaupt einen Fuß auf kananischen Boden setzte, hatte Gott lange an diesem Volk gearbeitet. In Ägypten lernte es die Macht des Blutes und die Befreiung aus der Sklaverei kennen, in der Wüste die tägliche Versorgung, die Erziehung unter dem Gesetz und die Gegenwart Gottes in der Wolke. So war Israel zu einem kollektiven Josua geworden, als Ganzes bereit, das gute Land zu betreten. Äußerlich standen sie noch auf den Ebenen Moabs, ohne ein Stück Land in der Hand, innerlich waren sie bereit, mit Gott als eine Einheit voranzugehen. Das Land wartete, die Verheißungen standen, die Grenzen waren von Gott festgelegt, aber den Besitz sollten sie erst im Glauben antreten. Israel war zu einem kollektiven Josua geworden, von Gott erwählt, berufen, erlöst, gerettet, geschult, vorbereitet und befähigt. Dort in den Ebenen Moabs hatten sie weder Land noch Erbe. Sie waren bereit, mit Gott als eine Einheit weiterzugehen, um das Land Kanaan einzunehmen, das den reichen, allumfassenden Christus vorbildet. In Epheser 1, das durch Josua 1 vorgebildet wird, sehen wir, dass alles vollendet und abgeschlossen ist und dass jeder Segen in Christus in den Himmelsräumen bereit liegt und darauf wartet, von Gottes erwähltem, erlöstem und vollendetem Volk als ihr Erbteil in Besitz genommen und genossen zu werden. Dieses Bild öffnet einen Blick für unsere Stellung in Christus. Wie Israel vor Kanaan stehen wir vor einem guten Land, das mehr ist als ein geografischer Raum. Das gute Land, das den allumfassenden Christus bezeichnet, ist die Versorgung für die Existenz und für den Lebenswandel des Volkes Gottes, und es ist auch für ihren Genuss. In Christus sind alle geistlichen Segnungen bereits gegeben, die Erwählung vor Grundlegung der Welt, die Sohnschaft, die Erlösung durch sein Blut und das Siegel des Geistes als Unterpfand des Erbes. Während Israel das Land einnehmen sollte, sind wir in Christus hineingestellt worden, in den Bereich, in dem Gott sich selbst als Erbteil gibt und uns zugleich zu seinem Eigentum macht. Damit wächst eine stille, zugleich dringliche Frage: Belassen wir Christus als eine Verheißung am Horizont, oder gehen wir mit ihm ins Land hinein? Wenn wir seine Fülle im Glauben ergreifen, wird unser Leben nach und nach von ihm geprägt, und wir werden zu einem sichtbaren Zeugnis, dass Gott wirklich ein Volk auf der Erde hat, das von seinem guten Land lebt. So wie die Israeliten auf den Ebenen Moabs stehen mussten, bevor sie den Jordan überschritten, stehen auch wir immer wieder an Schwellenmomenten, etwas ist von Gott vorbereitet, aber noch nicht ergriffen. In solchen Übergängen liegt eine besondere Gnade. Nichts zwingt uns, und doch lädt uns alles ein, weiterzugehen. Indem wir uns an Gott halten und uns von ihm innerlich durchführen lassen, wird aus Verheißung Erfahrung. Das ermutigt, unser Mangel an Besitz ändert nichts an der Größe des Landes, er ist nur ein Anruf, tiefer in Christus hineinzuwachsen. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz, und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Wer erkennt, dass Christus unser bereitetes gutes Land ist, darf in Ruhe und zugleich mit innerem Mut leben. Gott hat in Christus alles vorbereitet, was wir für Leben, Dienst und Gemeinschaft brauchen. Das nimmt den Druck, etwas aus eigener Kraft hervorbringen zu müssen, und weckt den Wunsch, im Glauben jeden Tag ein wenig mehr Boden in diesem Land zu betreten. Auch wenn wir uns manchmal noch wie Israel am Rand fühlen, ohne sichtbaren Besitz, dürfen wir wissen, das Land geht uns nicht verloren. Der Herr selbst führt uns Schritt für Schritt hinein, bis unser Alltag widerhallt von dem, was er vorbereitet hat, und wir als sein Volk etwas von der Weite und Güte dieses Christus ausstrahlen. Rahab, Glaube im Schatten des Gerichts. Mitten in der Vorbereitungszeit Israels rückt eine einzelne Frau in den Blick, deren Lebensgeschichte kaum weiter von Gottes Volk entfernt sein könnte. Rahab lebt in Jericho, einer Stadt, die dem Gericht entgegengeht, sie ist Kanaaniterin und wird ausdrücklich Hure genannt. Nach menschlichen Maßstäben ist sie doppelt ausgeschlossen, sowohl moralisch als auch ethnisch. Doch in der Enge ihrer Stadt haben sich Nachrichten herumgesprochen, von dem Gott, der das Meer teilte, von dem Volk, das durch die Wüste geführt wurde, von den Königen, die vor Israel gefallen sind. Aus diesem Hören entsteht in ihr etwas, das über Furcht hinausgeht. Sie ordnet das Gehörte, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. In einem von Göttern überfüllten Umfeld erkennt sie den einen wahren Gott und möchte auf seiner Seite stehen. Dennoch ist Gott fähig, durch die Erlösung Christi seine dynamische Errettung zu wirken, um solche Sünder zu retten und solche Rahabs zu Genießern Christi zu machen. Der Glaube Rahabs bleibt nicht ein innerer Eindruck. Sie öffnet ihr Haus für die Kundschafter, versteckt sie und riskiert ihr eigenes Leben. Hebräer 11:31 fasst zusammen, durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Jakobus erinnert daran, dass gerade diese Taten ihren Glauben als lebendig erweisen. Als sie um Gnade für das Haus ihres Vaters bittet, erhält sie ein Zeichen, eine Schnur aus scharlachrotem Faden im Fenster. Dieses sichtbare Rot knüpft an das Passa an und weist über sich hinaus auf das Blut Christi, von dem es in 1 Petrus 1:19 heißt, es sei das kostbare Blut als eines Lammes ohne Makel und ohne Flecken, das Blut Christi. Unter diesem Zeichen werden sie und ihre Familie verschont, in Israel aufgenommen und am Ende in die Geschlechtslinie Davids und des Messias hineingestellt. In Rahabs Geschichte trifft die Tiefe der Scham auf die Tiefe der Gnade. Ihr Name bleibt in der Schrift mit ihrer Vergangenheit verbunden, und doch wird sie gerade so als Zeugin des Glaubens geehrt. Das ist mehr als biografische Rehabilitation, es ist ein Licht auf Gottes Herz, er schreckt vor keinem Lebenshintergrund zurück, wenn ein Mensch sich ihm im Glauben öffnet. Wer sich, wie Rahab, im Schatten des Gerichts an den Gott Israels hängt, erfährt, dass seine Gnade fähig ist, eine ganze Lebensgeschichte umzuschreiben. Diese Erzählung schenkt Mut in allen Situationen, in denen Schuld, Herkunft oder Prägungen wie eine Mauer vor uns stehen. Rahab zeigt, dass Gottes Hand gerade dort ansetzt, wo aus eigener Sicht nichts mehr zu hoffen ist. Aus Menschen, die sich selbst abgeschrieben haben, macht er Träger seines Erbes. Wo der Glaube auf den Gott trifft, der Himmel und Erde umfasst, wird die eigene Vergangenheit nicht verdrängt, sondern in seine Geschichte eingelassen. So wächst die stille Zuversicht, dass auch unsere verborgenen Ecken nicht das letzte Wort haben, sondern von der scharlachroten Spur seiner Erlösung überzeichnet werden können. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg hinausließ? Wenn Gott aus einer kanaanitischen Hure eine Glaubensheldin und Teil der Messiaslinie machen kann, dann gibt es keine Biografie, die zu beschädigt wäre, um in seine Heilsgeschichte aufgenommen zu werden. Das bewahrt vor Resignation über die eigenen Brüche und vor heimlichem Hochmut gegenüber den Bruchlinien anderer. Rahab lädt dazu ein, sich neu von der Kraft des kostbaren Blutes Christi bestimmen zu lassen, nicht als abstrakte Lehre, sondern als Wirklichkeit, die Scham entmachtet, Grenzen sprengt und aus entfernten Menschen solche macht, die mitten in Gottes Haus und Volk ihren Platz finden. Hauserlösung und geistlicher Kampf in der Luft. Die scharlachrote Schnur an Rahabs Fenster ist ein kleines, aber sprechendes Zeichen. Von außen betrachtet ist es nur ein roter Faden, im Licht Gottes steht er für ein Haus unter dem Schutz des Blutes. Alle, die sich in diesem Haus sammeln, sind eingeschlossen in die verheißenen Schonung. Rahab denkt dabei nicht nur an sich, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Hier leuchtet ein Motiv auf, das sich durch die Schrift zieht. Noah tritt mit seinem ganzen Haus in die Arche ein, die Passanacht kennt Häuser, deren Türen mit Blut bestrichen sind. Im Neuen Testament werden Menschen wie Cornelius, Lydia oder der Kerkermeister von Philippi mit den Worten angesprochen, Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haushalt. Gottes Blick ruht nicht nur auf Einzelnen, sondern auf Lebenskreisen, in denen Menschen miteinander verwoben sind. Als sie die Kundschafter bat, an dem Haus ihres Vaters Güte zu erweisen und das Leben seiner Angehörigen vom Tod zu retten, sagten sie ihr, sie solle eine Schnur aus karmesinrotem Faden an das Fenster binden. Entsprechend ihrem Wort hängte sie den karmesinroten Faden an ihr Fenster als Zeichen für die Errettung ihrer selbst und ihres ganzen Hauses. Dies ist ein Sinnbild für die Hauserrettung durch Christus aufgrund seiner Erlösung durch sein Blut. Gleichzeitig bleibt die Szene in Jericho nicht auf familiäre Nähe beschränkt. Über der Stadt liegt ein unsichtbarer Kampf. Epheser 2 zeichnet die geistliche Kulisse, Menschenleben in Übertretungen und Sünden, unter dem Einfluss des Fürsten der Macht der Luft, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Was sich in Kanaan als militärischer Widerstand gegen Israel zeigt, hat seine tiefere Entsprechung in einem geistlichen Widerstand gegen Gottes Plan, sein Volk in das gute Land, den allumfassenden Christus, zu bringen. Der Luftraum zwischen Erde und Himmel ist nicht neutral, er ist ein Raum der Anfechtung, der Gedanken, der Strömungen, die Glauben ersticken möchten. Gegen diesen unsichtbaren Widerstand setzt Gott seine dynamische Errettung, er macht geistlich Tote lebendig, versetzt sie mit Christus in die himmlischen Regionen und schenkt ihnen den Glauben, der durch die feindliche Luft hindurchdringt. Wo sein Wort gehört und im Herzen Raum gewinnt, geschieht etwas Ähnliches wie bei Rahab, an einem Ort, der dem Gericht verfallen ist, entsteht eine Wohnung Gottes, ein Haus, das vom Blut gezeichnet ist. So verbinden sich persönliche Rettung, Hauserlösung und geistlicher Kampf. Wenn das Evangelium in ein Haus kommt, bringt es nicht nur individuelle Versöhnung, sondern verändert geistliche Atmosphären. Ein roter Faden, ein Abendmahlstisch, ein Gebet, in Gottes Augen sind es Zeichen, dass hier Menschen unter die Herrschaft des Lammes getreten sind. Inmitten eines unsichtbaren Kampfes um Herzen und Gedanken werden solche Häuser zu Vorposten des guten Landes, zu kleinen Stücken Boden, auf denen der allumfassende Christus genossen und sichtbar wird. Diese Sicht bewahrt davor, die eigene Rettung als rein privates Ereignis zu verstehen. Sie weitet den Blick für die Menschen, mit denen wir existenziell verbunden sind, und für die unsichtbare Welt, in der unsere Beziehungen stehen. Wer weiß, dass Gott Häuser rettet und in der Luft kämpft, kann gelassener mit Widerständen umgehen und zugleich dankbarer jeden kleinen Faden würdigen, den Gott schon an Fenster und Türen unseres Lebens gehängt hat. Inmitten aller Spannungen bleibt die Gewissheit, kein feindlicher Druck reicht höher als das Blut, das für uns spricht, und kein Haus, das unter dieses Zeichen tritt, ist dem Kampf allein überlassen. Dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Dann sprach Jehova zu Noah, komm in die Arche hinein, du und dein ganzer Haushalt, denn ich habe gesehen, dass du allein gerecht bist vor mir in dieser Generation. Die scharlachrote Schnur an Rahabs Fenster erinnert daran, dass Gottes Errettung eine Tiefe und Weite hat, die weit über unser persönliches Erleben hinausgeht. Sie spricht von einem Gott, der Familien und Häuser im Blick hat und mitten im geistlichen Widerstand Räume schafft, in denen sein Schutz und seine Gegenwart erfahrbar werden. Das gibt Hoffnung, auch dort, wo Beziehungen belastet sind oder geistliche Dunkelheit schwer auf einem Umfeld liegt. In der Spannung zwischen sichtbarer Realität und unsichtbarem Kampf darf die stille Zuversicht wachsen, dass der Herr seine Zeichen nicht vergeblich setzt und dass jedes Haus, das unter dem Blut steht, ein Stück vom guten Land mitten in einer umkämpften Welt ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du das wahre gute Land bist, in dem alle Segnungen Gottes für uns bereit liegen, und dass dein Blut stärker ist als jede Schuld und jede Bindung. Du siehst unsere Häuser, unsere Familien und all die, die uns am Herzen liegen, mitten in einer Welt, die unter dem Einfluss des Fürsten der Luft steht. So wie du Rahab inmitten des Gerichts gesehen, ihr Herz geöffnet und ihr Haus unter dein Zeichen der Rettung gestellt hast, so kannst du auch heute Herzen öffnen, Glauben wecken und Häuser unter deinen Schutz bringen. Stärke in uns das Vertrauen, dass alles, was du vollbracht hast, wirklich genug ist, und fülle uns neu mit deinem Geist, der uns versiegelt und uns die Gewissheit gibt, dass wir dein Erbteil sind und du unser Erbe bist. Lass unser Leben, sichtbar wie eine scharlachrote Schnur, ein stilles, klares Zeugnis deiner Erlösung sein, das Hoffnung in unserer Umgebung entzündet. Bewahre uns in der Gemeinschaft mit dir, damit wir inmitten des geistlichen Kampfes feststehen und deine Gnade in unseren Beziehungen, unseren Häusern und Gemeinden Gestalt gewinnt. Amen.